die Märchen hier, Gebrüder Grimm, werden seit 200 Jahren weiter erzählt. Warum? Muss ja einen Grund haben. Es gibt Geschichten, die haben einfach Potenzial, dass sie weitererzählt werden. Und jedes Unternehmen, das ein Storytelling machen möchte, sollte jetzt überlegen, ob die Geschichte so gut ist, dass sie jemand weitererzählt.
Federführend, der Podcast von Zimmermann Editorial.
Hallo, herzlich willkommen. Hier sind wir wieder, federführend, der Podcast von Zimmermann Editorial. Mein Name ist Lutz Zimmermann.
Mein Name ist Caroline Diehl.
Und mittlerweile kennt ihr uns ja hoffentlich schon ein bisschen. Es geht heute um Storytelling und jede gute Story, das wissen wir alle, die hat auch einen Cliffhanger in ihrem Skript. Und mit einem Cliffhanger würde ich gerne anfangen für alle Fußballfreunde unter unseren Hörern. Hier geht es heute in diesem Podcast auch noch um Fußball. Das kommt aber erst später. Und um Uwe Seeler geht es auch noch. Die erste gute Story erzählt uns aber die Caro.
Ja, ich habe ein schönes Experiment gefunden zum Thema Storytelling bei der Recherche. Und zwar hat ein Journalist namens Rob Walker 2009 einen Versuch zum Thema Storytelling gestartet, um mal zu messen, kann man mit Storytelling wirklich objektiv den Wert eines Gegenstandes steigern? Womit wollte er das herausfinden? Mit eBay. Er hat 200 Objekte ersteigert. Krimskrams, also so, um so eine Vorstellung davon zu bekommen, so eine kitschige Bärenfigur aus Porzellan, eine Schneekugel, so eine Touri-Schneekugel mit der Utah-Landschaft, einen alten Holzhammer. Man kann das auch mal googeln, dieses Experiment, kann sich durch diese Objekte klicken, ist wirklich sehr skurriler Krams dabei. Und er hat das insgesamt ersteigert für $129.
Alle zusammen?
Genau, alle Sachen zusammen haben $129 gekostet. Dann hat er Schriftsteller gesucht und beauftragt, zu jedem dieser Objekte eine fiktive Geschichte zu schreiben. Und die Geschichte hat er dann in die Objektbeschreibung bei eBay reingepackt. Das heißt, er wollte die Objekte umgekehrt wieder selbst bei eBay versteigern und hat in die Objektbeschreibung diese fiktiven Geschichten reingepackt. Auch mit dem Disclaimer, das ist eine fiktive Geschichte. Was glaubst du, wie teuer er die Objekte am Ende verkauft hat nach der dem Hinzufügen der Geschichte?
Wenn es fiktive Geschichten waren, also klar, die fixen einen vielleicht auch schon mal an, aber ursprünglich waren es $129, sagst du? 400-500 insgesamt dann vielleicht, oder?
Es waren $3,600.
Wow, das ist nicht schlecht.
Ja,
das ist nicht schlecht.
Fast aber das 30-fache.
Oder witzig, wenn du sagst, irgendwie Krimskrams, weil das Fernsehen ist ja im Moment voll von diesen Antikversteigerungs- oder Kauf.
Ja, der Typ mit dem Zwirbelbart?
Genau, Horst Lichter, Bares für Rares. Und da geht es ja auch immer darum, wenn die Leute ihre Antiquitäten dann dieser Jury, diesen Antiquitätenhändlern vorstellen, dann fragen die ja auch immer, wo ist denn das her, was ist denn da für eine Geschichte, ach, das waren deine Eltern, was waren das denn für Menschen? Und so. Also die fragen auch nach der Geschichte hinter dem Gegenstand, weil sich über die Geschichte halt ein Wert vermittelt. Und ja, da fällt mir gerade ein, wo ich eben von dem Cliffhanger Fußball sprach, Diego Maradona. Sag dir was, Caro. Kennst du?
Bin ich der größte Fußball-Experte, Expertin, aber kenne ich.
Ja, du lernst ja auch hier in dem Podcast in jeder Folge irgendwas über Fußball, weil ich komme an diesen Beispielen nicht vorbei. Also Diego Maradona, leider kürzlich verstorben, hat 1982 das Tor des Jahrhunderts geschossen im Spiel gegen England, Caro. Das war das Viertelfinale der WM. Es war nicht das Tor mit der Hand, sondern es war ein Alleingang über mehr als die Hälfte des Platzes. Und das Trikot, was er in diesem Spiel getragen hat, ist kürzlich versteigert worden für, was kannst du schätzen?
Also 500.000?
$8,4 Millionen. Es hat natürlich eine große Geschichte. Es ist der, ja, einige sagen, der beste Spieler
Wahnsinn.
Aller Zeiten. Und es, angeblich war das Trikot sogar ungewaschen. Das weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich stimmt. Aber das sind natürlich irgendwie schöne Beispiele. Deine Geschichte finde ich wunderbar mit dem eBay. Da gibt es viele andere Geschichten, die zeigen, dass Storytelling tatsächlich eine super mächtige und wirksame Methode ist. Sicher nicht nur, um Dinge zu verkaufen, sondern auch, um zu überzeugen. Und deswegen ist das ja auch in der Unternehmenskommunikation, auch in der internen Kommunikation, die uns ja immer besonders beschäftigt, eine Methode, die immer beliebter wird und immer öfter angewendet wird. Aber wie immer wollen wir hier in dem Podcast mal so bei den grundlegenden Dingen anfangen und fragen, was genau ist eigentlich mit dem Begriff Storytelling gemeint? Wie nutzt man die Methode eigentlich am besten? Was ist Storytelling und was ist es nicht? Was kann es? Wir haben dazu mit einer ausgewiesenen Expertin gesprochen, muss man wirklich sagen. Petra Sammer ist das, eine Kommunikationsberaterin. Sie hat mehrere Bücher veröffentlicht zum Thema Storytelling. Das erste 2014, das heißt auch Storytelling. Dann gab es ein zweites, das heißt Visual Storytelling. Ein drittes, das heißt What's Your Story? Sie tritt regelmäßig als Speakerin zu dem Thema Storytelling auf. Wirklich eine sehr interessante Gesprächspartnerin auch, die wir im Rahmen dieses Podcasts öfter hören werden. Und sie beschäftigt sich halt auch sehr stark mit den, sagen wir, theoretischen Grundlagen des Storytellings. Wo setze ich das am besten ein? Und welchen Platz hat es in der Unternehmenskommunikation und natürlich auch im Marketing? Aber wir wollen ein bisschen auch aus unserer eigenen Praxis erzählen, denn wir machen ja auch tagtäglich unsere Erfahrungen mit Storytelling und lernen, dass und wissen, dass die Menschen in Geschichten denken, sich von Geschichten inspirieren lassen.
Ja, und das ist natürlich etwas, was wir aus unserem eigenen Leben wissen, aber es ist auch tatsächlich was sich wissenschaftlich nachweisen lässt. Das fand ich ganz spannend, wenn man sich da mal etwas einliest, auch in die Psychologie. Es gibt ein Experiment von, was schon ein bisschen älter ist, zugegebenermaßen aus den 40ern 1944, aber immer noch total aktuell und immer noch super viel zitiert wird, von dem Psychologen Fritz Haider und Marianne Simmel. Und zwar, eigentlich müsste man sich das jetzt anschauen, vielleicht können wir das auch in den Shownotes verlinken. Ja. Die haben Probanden einen animierten Kurzfilm gezeigt, in dem sich zwei Dreiecke und ein Kreis bewegt haben, miteinander interagiert haben, wenn man so will. Und erstmal nichts dazu gesagt. Die einzige Anweisung, die kam an die ProbandInnen, war: beschreibt, was ihr seht. Und die ProbandInnen haben alle, bis auf einer, muss man sagen, alle bis auf einer angefangen, von sich aus eine Geschichte um diese geometrischen Formen zu erzählen, die sich da bewegt haben. Also es war nicht so, dass man dann gesagt hat, ah, der Kreis bewegt sich erst nach links und dann nach rechts und dann irgendwie dreht er sich nochmal um sich selbst, sondern auf einmal hieß es, die beiden Dreiecke tanzen miteinander und dann fangen sie an, den Kreis zu mobben und der Kreis flüchtet sich in eine Ecke. Also dieses Geschichtenerzählen, dieses in Geschichten denken, das kam ganz automatisch bei fast allen von diesen ProbandInnen und ist eigentlich auch irgendwie so ein total schönes, ja, Beispiel.
Klasse Experiment. 80 Jahre alt, also auch interessant. Mhm. Aber es zeigt irgendwie, es drängt die Menschen zu Geschichten. Sie suchen nach Geschichten, sie wollen Geschichten erzählen. Und ja, tatsächlich ist Geschichten erzählen ja auch wirklich so alt wie die Menschheit und wird gerne auch beschrieben als das Geschichtenerzählen, irgendwie die Eigenschaft und Fähigkeit beschrieben, die unser Menschsein eigentlich grundlegend ausmacht, uns ja auch unterscheidet von Tieren irgendwie. Die können sich keine Geschichten erzählen, wir können uns Geschichten erzählen.
Wir können es nicht nur, wir brauchen es eigentlich sogar.
Wir brauchen es wirklich. Ich glaube, viele unserer HörerInnen werden den Bestseller von Yuval Harari kennen, die kurze Geschichte der Menschheit, der darin auch die Kraft der Erzählungen und der Geschichten beschreibt und sehr eindrücklich beschreibt, wie Geschichten die Menschen und Generationen irgendwie zusammenhalten. Und zwar nicht Geschichten im Sinne von Historie, sondern Geschichten im Sinne von Erzählungen, irgendwie, die über Jahre hinweg erzählt und getragen werden und die Generationen zusammenhalten oder die auch Nationen zum Beispiel zusammenhalten, die eben eine gemeinsame Erzählung haben und an diese Erzählung auch glauben. Ja, das sind so erste Beispiele, die eben zeigen, welche Wirkkraft, welche Stärke Geschichten entfachen können. Aber wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und der wird schon häufig gemacht, deswegen müssen wir uns noch ein bisschen mit der Theorie beschäftigen, Storytelling gleichzusetzen mit Geschichten und Geschichten erzählen. Also es ist schon noch ein bisschen mehr dahinter und dazu haben wir uns natürlich mit Petra Sammer unterhalten und sie mal nach ihrer Definition von Storytelling gefragt, so wie sie auch in ihren Büchern und in ihren Vorträgen gerne beschreibt.
man muss sollte unterscheiden erstmal grundsätzlich zwischen einer rationalen Kommunikation und einer emotionalen Kommunikation. Und da gibt es auch im Journalismus ja eben mehr den, vielleicht sagen wir mal, den mehr die Reportage und auch hin bis hin zum Kommentar, eigengefärbten. Und dann gibt es den Tatsachenbericht. Also so da gibt es schon allein Unterscheidungen. Also Storytelling ist auf jeden Fall in diesem emotionaleren Bereich. Und das ist jetzt in meiner Definition, wenn wir Storytelling im Marketing oder Unternehmenskommunikation, aber auch im Journalismus verwenden, dann hat er eine gewisse Dramaturgie, also eine gewisse Narration. Und da gehören bestimmte Komponenten dazu, dass ich einen Protagonist und eine Protagonistin habe. Es ist exemplarisches Erzählen. Es erzählt in der Regel von kleinen, also einem bestimmten Fall und nicht allgemein. Das ist auch der Unterschied zur Kommunikation über Strategien oft, wo wir ja auch Nominalstil verwenden und eine Strategiesprache. Das ist in der Regel kein Storytelling.
Ja, lange Rede, vielleicht noch mal ein bisschen zusammengefasst. Also emotionale Kommunikation versus rationale Kommunikation, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt beim Thema Storytelling. Es lebt wirklich davon, Emotionen zu zeigen, versuchen, Emotionen zu vermitteln, Emotionen zu wecken, auch bei den Hörern, Lesern, Zuschauern, wie auch immer. Es ist ein exemplarisches Erzählen, was gerne persönliche Erlebnisse, Erfahrungen, Überzeugungen mitbringt. Und es besteht aus bestimmten klassischen Story-Elementen, Protagonist, Dramaturgie, da erzählen wir gleich noch mehr drüber. Mir ist noch ein Aspekt wichtig, den hat Petra Sammer im Nebensatz gesagt, dass Storytelling nämlich eine Botschaft verpackt, die ich in anderen Formaten der Unternehmenskommunikation eigentlich explizit ausspreche. Also wir sind ja häufig dabei, dass wir überlegen, wie kommunizieren wir Thema A oder B, und dann formulieren wir erstmal so ein paar Kernbotschaften für die Kommunikation. Und eine, ich sag mal, eher sachliche Kommunikation, die nutzt dann auch diese Kernbotschaft Wort für Wort und schreibt sie in die Pressemitteilung rein oder in den Beitrag im Mitarbeitermagazin oder in den Post oder wohin auch immer. Das Storytelling ist eben nicht so explizit, sondern es transportiert die Kernbotschaft, die ich rüberbringen will, eher implizit. Das fällt vielen schwer in der Unternehmenskommunikation, es nicht auszusprechen. Aber das ist eigentlich die Kraft des Storytellings, es nicht auszusprechen.
Genau, und das ist ja auch der Grund, weshalb es so bewegt, weil man ja seine eigenen Erfahrungen da rein interpretieren kann. Also du hast diesen Interpretationsspielraum, und den brauchst du auch gerade, um so eine gewisse Spannung aufrechtzuerhalten, ne? Also um den Personen die Möglichkeit zu geben, sich da reinzufühlen, ihre eigenen Gedanken, ihre eigenen Bilder dazu zu entwickeln und sie damit zu packen.
Genau. Und das ist ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, hat das Marketing noch vor der Kommunikation entdeckt. Ist schon viele Jahre her, irgendwie das Storytelling mehr und mehr Land gewonnen hat im Marketing. Es ist ja nicht entdeckt worden, weil es ist irgendwie so alt wie die Menschheit. Aber es hat im Marketing, gewinnt es immer weiter an Bedeutung. Noch vor der Unternehmenskommunikation hat das begonnen. Da werden eben nicht mehr nur die Produkte beworben. Hier, das schmeckt gut oder das ist günstig oder das ist besonders groß oder das hält besonders lange, sondern es wird versucht, eine Geschichte zu erzählen. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von sehr bekannten und auch ausgezeichneten Werbekampagnen, beispielsweise diese Weihnachtsspots von Edeka, wo einfach eine schöne Geschichte erzählt wird, eine familiäre Geschichte, die sehr stark Emotionen transportiert. Coca-Cola macht das auch. Und da muss eben nicht mehr erzählt werden, dass die Cola prickelt. Da reicht die Emotion, die da vermittelt wird. Naja, und in der Kommunikation ist es ähnlich. Da geht es auch nicht mehr nur um rationale Zahlen und Fakten und Daten, die überzeugen wollen, sondern mehr und mehr auch um Emotionen, um die Vermittlung von Motivation. Und in der Unternehmenskommunikation, was wir beobachten, und das hat Petra Sammer bestätigt, wird der Begriff Storytelling durchaus sehr unterschiedlich gebraucht. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass so ein bisschen zu ordnen. Petra Sammer ist es immer wieder begegnet und uns auch, dass Storytelling gleichgesetzt wird mit so einer Core-Story von einem Unternehmen oder einer Corporate-Story. Man spricht ja heute auch gerne von einem Narrativ, einem Erzählmuster eines Unternehmens, das ja, so wird Storytelling auch verwendet, trifft es aber eigentlich im Kern nicht. Andere verwenden es sogar als Synonym für eine Kommunikationsstrategie. Wie kommunizieren wir? Welche Zielgruppen haben wir? Welche Medien haben wir? Da finde ich, ist der Storytelling-Begriff irgendwie fehl am Platz. Storytelling ist eine Methode, eine Erzählweise und beschreibt, wie ich einen Text, ein Video, einen Podcast aufbaue. Es geht um eine Methode, wie ich ein Thema inszeniere. Das ist Storytelling, das trifft den Kern des Storytelling. So viel erstmal zur Theorie. Und jetzt lass uns mal so langsam, aber sicher Richtung Praxis gehen, Caro, und die Frage uns mit der Frage beschäftigen, wie macht man es eigentlich? Wie setzt sich Storytelling eigentlich richtig ein?
Ja, genau, ab zum Handfesten. Erstmal würde ich doch noch mal ganz kurz einen ganz kleinen Abstecher in die Theorie machen, wenn du es mir erlaubst.
Natürlich.
Das ist noch mal auch, um das hervorzuheben, warum man das eigentlich machen will, emotionale Argumente nachgewiesenermaßen oft die stärkeren Argumente sind. Fängt ja allein schon damit an, auch wenn wir uns jetzt bei Corona angeschaut haben, warum haben Verschwörungstheorien so einen starken Anziehungseffekt für bestimmte Personen. Das liegt daran, dass da häufig mit Emotionen argumentiert wird und dass da häufig auch Geschichten eben erzählt werden. Und das ist ganz interessant, wenn man da auch noch mal so ein bisschen auf die Wissenschaft schaut. Es ist auch wissenschaftlich belegt, dass wir auf eine gewisse Art und Weise nicht mehr so rational denken können, wenn uns eine Geschichte erzählt wird. Also wir werden, wenn eine Geschichte gut inszeniert ist, so in diese Geschichte hineingezogen, dass uns kognitiv die Fähigkeit in dem Moment fehlt, das einzuordnen und das ja rational für uns zu definieren, ob das gut ist, ob das schlecht ist, ob das stimmt oder nicht. Und wir neigen dann dazu, der besseren Geschichte zu glauben. Das merkt man ja auch, wenn man im Kino ist und man guckt sich einen Film an, einen Horrorfilm oder sowas, ne? Wie du das wirklich spürst, wie du irgendwie total drin bist in so einer Geschichte, dass wirklich dein Gehirn auf einen anderen Modus schaltet. Ja. Fand ich auch nochmal ganz spannend. Wichtig zum Einsatz wäre erstmal, dass uns klar sein muss, dass Storytelling nur ein Teil von einer Kommunikationsstrategie ist und auch nur quasi ein Werkzeug in unserem methodischen Baukasten, weil wir haben immer Themen, die nüchtern erzählt werden müssten, die einfach faktenbasiert sind, wo man sich mit Emotionen zurückhalten sollte und das nicht das richtige Mittel ist, um etwas zu transportieren, um eine Botschaft zu transportieren. Das hatte uns Petra Sammer auch nochmal betont.
Ich würde das heute nicht mehr so unbedingt empfehlen, so ultimativ wie vielleicht noch vor einem Jahr. Ja, sondern ich glaube, es ist weil die Leute brauchen nicht nur Storytelling, ist manchmal ja auch ein Stück weit Eskapismus, es ist ein Stück weit Unterhaltung, Aufmerksamheiten. Aber in manchen Themen ist das Aufmerksamkeitslevel eh so hoch und eh so viel Emotionen. Da glaube ich, ist kurze, knappe, vertrauensbildende, rationale Ansage durchaus auch mal angebracht.
Genau, also sie nennt hier klar Beispiel Corona. Da geht es um die Fakten, da geht es irgendwie ums Informieren und da muss man dann nicht noch, wenn die Gemüter eh schon sehr aufgeheizt sind, noch mehr reinstreuen, sage ich mal.
Ja, gibt es in der Unternehmenskommunikation noch viele weitere Themen, also sagen wir so die klassische Pflichtberichterstattung, Finance Reporting oder Kommunikation zu, weiß nicht, Veränderungsprozessen, Restrukturierungen oder sowas, da würde ich mich auch eher vom Storytelling fernhalten und gucken, dass ich mich bei den Fakten halte, also vor allen Dingen da, wo ein hohes Informations- oder Orientierungsbedürfnis von Mitarbeitern da ist, da muss ich dann auch eine klare Sprache sprechen. Aber ich denke, das liegt auf der Hand.
Genau, da, wo es einfach keine Interpretationsspielräume geben, da, wo es keine Missverständnisse geben sollte, sondern wo einfach klar kommuniziert werden muss.
Genau.
Dann ist es auch noch ganz wichtig zu gucken, wem erzählen wir denn die Geschichte? Na, auch da können wir uns ein bisschen an der Wissenschaft orientieren. WissenschaftlerInnen haben herausgefunden, wir stufen Geschichten dann als besonders glaubhaft und authentisch ein, wenn sie unser eigenes Weltbild spiegeln. Das bedeutet natürlich auch, dass ich gucken muss, wenn ich eine Geschichte erzähle, welche Zielgruppe hat diese Geschichte? Was könnte ich bei denen auslösen? Was könnte das für einen Effekt haben? und dann mich auch fragen, was will ich denn bei den Lesern oder HörerInnen bei meiner Zielgruppe überhaupt erreichen. Da gibt es eine ganz gute Unterscheidung, wie ich fand, von Steve Denning. Das ist so ein, ist ein bisschen schwer zu greifen, was er macht. Viele in den Medien, in den US-Medien wird er häufiger als Management-Guru in Anführungszeichen eingestuft. Also jemand, der aus vielen Management-Ebenen kam und sich viel eben mit Führung auch zum Beispiel auseinandergesetzt hat. Und er hat viele Bücher geschrieben zum Thema Management, unter anderem das Buch The Leader's Guide to Storytelling, weil er irgendwann auch festgestellt hat, wie wichtig diese Rolle von Geschichten für Führungskräfte spielen kann, gerade für CEOs. Und er hat da die Unterscheidung getroffen zwischen, will ich motivieren meine Zielgruppe oder will ich Wissen vermitteln? Und je nachdem muss man das Storytelling anders benutzen oder muss man eine andere Geschichte erzählen. Er sagt, wenn ich motivieren will, dann muss ich die positiven Geschichten erzählen. Da muss ich die Heldenstories, wie wir sie auch manchmal im Podcast irgendwie schon benannt hatten, erzählen. Also Erfolgsgeschichten. Wenn ich Wissen wiederum vermitteln will, funktioniert es besser, wenn man negative Geschichten erzählt nach dem Motto und die Moral von der Geschichte ist, also man muss auch das, was man so aus Märchen kennt oder
Fabeln.
Genau, ja. Wo du eine klare Botschaft hast, so und so solltet ihr es nicht machen, dann bringst du einen Negativ-Case und daran ist klar, oh, okay, gut, erhöhte Aufmerksamkeit, so machen wir es nicht. Und dann werden bestimmte Fehler vielleicht vermieden, die sich in dem Unternehmen häufen oder so. Ja. Also da muss man auch ganz klar schauen, was ist meine Motivation, was ist mein Ziel.
Ja, sehr empfehlenswertes Buch von Steve Denning, The Leader's Guide to Storytelling, packen wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes nachher rein. Das lohnt sich wirklich nachzulesen. Und wenn er über Geschichten spricht und über Storytelling spricht, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu betonen, muss man auch sagen, das betrifft wirklich alle denkbaren Formate der Unternehmenskommunikation. Es geht beim Storytelling eben nicht einfach nur darum, mal eine schöne Reportage zu machen im Online-Magazin oder in einem Filmen oder in einem Mitarbeitermagazin oder wo auch immer, sondern das betrifft alle Formate der Unternehmenskommunikation. Das können bis hin zu Reden und zu Präsentationen, in denen ich Storytelling-Elemente einbauen muss. Es muss auch nicht immer eine komplette Story sein. Es kann auch einfach mal ein Storytelling-Element sein, dass ich eine Rede beginne und die ersten 5 Minuten erzähle ich eine Geschichte, um die Leute erstmal reinzuholen in ein Thema und werde danach dann durchaus wieder.
Die Amis ja immer so gerne. Ja, ne? Die Amis sind da Profis drin, ihre, als ich damals in meiner Garage saß als armer Student.
Ja. Kann auch bei der Gelegenheit mal wieder empfehlen, irgendwie Joe Pulizzi, der Content-Marketing-Papst aus den USA, der alle 2 Wochen einen Newsletter verschickt und dieser Newsletter geht immer mit irgendeinem persönlichen Erlebnis los, wo er wieder beim Baseball war, wo er mit seiner Frau Kajak gefahren ist oder sonst irgendwas. Er kommt immer über das Persönliche, über das Wetter oder was auch immer und man nimmt teil irgendwie an seinem Leben und dann schlägt er irgendwann die Brücke zu irgendetwas Faktischem, aber zieht einen so eben erstmal rein. Ja, betrifft also alle Formate. Was man sich trotzdem klar machen muss, wenn man über Storytelling in der internen Kommunikation spreche, weil das ist nochmal ein Stück schwieriger als in der externen Kommunikation, weil ich in der internen Kommunikation eben Protagonisten aus dem Unternehmen brauche. Und ich glaube, es gibt kaum eine interne Kommunikationsabteilung, die nicht darüber klagt, wie schwer es oftmals ist, Geschichten im Unternehmen zu finden oder eben auch Protagonisten im Unternehmen zu finden, die Lust haben, mal eine Geschichte zu erzählen und die auch Lust haben, mal eine Geschichte zu erzählen, bei der nicht alles glatt gelaufen ist. Und wer Storytelling gerade in der internen Kommunikation anwenden möchte, der muss sich echt auf ein Stück Arbeit vorbereiten. Er braucht Mitarbeiter, die Lust haben, sich zu öffnen, die Lust haben, persönliche Geschichten zu erzählen und auch echte Geschichten zu erzählen. Und wie ich gerade sagte, eben auch mal Geschichten zu erzählen, vielleicht aus dem Teamwork heraus oder aus einer teamübergreifenden Zusammenarbeit heraus, die nicht so gut geklappt haben. Und es ist nicht einfach, diese Menschen zu finden und davon zu überzeugen, mal einen Prozess oder ein Projekt aus einem anderen Blickwinkel zu erzählen. Viele erkennen auch gar nicht, dass sie was zu erzählen haben. Die sagen, ja, aber das Da gibt es nichts Spannendes zu erzählen. Man muss es ihnen dann auch wirklich aus der Nase ziehen oder ihnen zeigen, dass es eben doch sehr interessant sein kann, was sie da zu erzählen haben. Dann, wir hatten es, glaube ich, in einer anderen Folge von beim Podcast über Fehlerkultur schon mal das Thema. Wir werden ja gerne von Unternehmenskommunikationen beauftragt, nach Erfolgsstorys zu suchen. Es müssen immer Erfolgsstorys geschrieben werden. Das ist aber oftmals kontraproduktiv und langweilig. Und es versendet sich dann auch irgendwann, wenn es nur noch Superstars im Unternehmen gibt. Und da muss man eben von wegkommen. Ja, die Mitarbeiter zu finden, die gute Geschichten zu erzählen haben, das erfordert eine gute Vernetzung der Kommunikatoren im Unternehmen. Kommunikationsabteilungen, die hinter verschlossenen Türen arbeiten und sich nicht im Unternehmen bewegen, die werden diese Geschichten nicht finden. Und es ist wichtig, dass die rausgehen, dass die in der Kantine zuhören, was am Nebentisch erzählt wird, dass die im Aufzug zuhören und Geschichten finden. Und ja, das ist auch ein Grund, warum es nicht schadet, wenn in jeder Kommunikationsabteilung auch 2, 3 ehemalige echte Journalisten arbeiten, die ein Gespür für Geschichten haben und die gelernt haben, dass jeder Mensch eine Geschichte ist und jeder Mensch sogar 10, 15 verschiedene Geschichten zu erzählen hat. Und Journalisten, die eine echte journalistische Ausbildung haben, die haben dafür oftmals ein gutes Gespür und die haben auch die notwendigen Techniken, um in einem Frage-Antwort-Spiel, in einem Interview die gute Geschichte rauszulesen und ja, natürlich dann auch sie entsprechend so ein bisschen auszuschmücken. Ja, du sagst es eben schon, dass das Thema alleine reicht nicht. Es muss auch wirklich eine Story haben. Nicht jedes Thema eignet sich zu einer Story. Also aufpassen, dass man Storytelling nicht jetzt über Gebühr irgendwie betreibt. Und ich habe es gerade angesprochen, das Thema Reden. Da bewegen wir uns im Bereich der Vorstandskommunikation. Wenn ich Vorstände dazu bringen will, der Storytelling-Technik zu arbeiten in Reden, dann erfordert das auch wirklich eine enge Zusammenarbeit mit den Vorständen. Ich muss ein Gefühl dafür haben, wie die sprechen, wie persönlich die sein wollen, wo die eine Grenze ziehen, also was kann ich denen zumuten. Und ich muss in direkten Kontakt mit dem Vorstand sein, damit er mir wirklich mal irgendwie Geschichten erzählt und ich weiß, welche Hobbys hat er eigentlich, für was interessiert er sich. Und ich muss ihn auch so ein bisschen anpieken, ihn mal fragen, was liest du denn gerade für ein Buch irgendwie? Ah, das Buch, da geht es auch da und da drum, vielleicht können wir das irgendwie verwenden. Also ich muss ihn auch manchmal irgendwie hintragen irgendwie zu seiner Geschichte. Aber dafür brauche ich eben auch einen engen Kontakt. Also es fordert einfach mehr Auseinandersetzung und mehr Zeit, als das bei anderen Formaten der Unternehmenskommunikation ist. Eine Pressemitteilung, wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, die ist schnell erzählt. Eine Schwierigkeit des Storytellings ist auch, das ist aber auch das letzte Problem, ist oftmals das Timing. Wir sagen ja oft, wir müssen irgendwie lernen, in der Unternehmenskommunikation auch mehr Prozesskommunikation zu betreiben und nicht immer nur vom Ergebnis her, nicht mehr warten, bis Ergebnisse vorliegen und dann kommunizieren, sondern während eines Prozesses auch zu kommunizieren. Das ist beim Storytelling schwierig, weil eine Story lebt natürlich davon, dass sie einen Anfang und ein Ende hat und dass es einen geschlossenen Handlungsbogen gibt. Deswegen ist das im Timing des Setzens von Geschichten nicht immer so ganz einfach. Jetzt haben wir doch nochmal eine ganze Reihe Theorie gemacht, Caro. Fällt mir gerade auf.
Ja, und ich habe auch noch einen minimalen Punkt. Bei den, was ich immer auch das Gefühl habe, ist, man muss natürlich, auf der einen Seite ist es gut, wenn man mit einer klaren Idee von einer Geschichte reingeht, braucht man auch, denke ich. Also es reicht nicht zu sagen, ach, wir müssten mal was über Nachhaltigkeit machen. Das ist keine Story-Idee, das ist ein Thema. Aber auf der anderen Seite darf man sich dann auch nicht zu sehr festklammern an der Idee, die man hat. Weil manchmal kommt bei einer Recherche was ganz anderes raus. Die Leute geben einem irgendwie nicht das, was man hören will. Da muss man mit dem arbeiten, was man kriegen kann. Also da muss man sich natürlich auch so ein bisschen so eine Offenheit bewahren.
Absolut.
Und vielleicht findet man dann aber noch eine ganz andere Geschichte. Oder man kommt am Ende raus und sagt, ah, okay, das, was wir dachten, was die Story ist, ist aber gar nicht die Story. Aber dafür haben wir jetzt einen anderen Dreh.
Ja.
Also da muss man, glaube ich, auch so in dem Prozess von dem Story entwickeln und die Story bearbeiten, immer wieder sich rückfragen, ist das noch das, wo wir die richtige Richtung?
Aber was ist denn jetzt eine gute Geschichte?
Was ist denn jetzt eine gute Geschichte? Ja, das kann man tatsächlich auch ganz gut erstmal an bestimmten Elementen festmachen, die eine Geschichte auf jeden Fall enthalten sollte. Wir haben uns da auch ein bisschen an Petra Sommers Leitlinien orientiert und würden die jetzt mal abarbeiten, weil sie ist ja unsere Expertin und lassen sie aber zwischendurch auch nochmal in ihren eigenen Worten erklären, was sie meinte. Erstens, also es sind 5 insgesamt, ne? 5 Story-Elemente, die jede gute Geschichte haben muss. Erstens, ein guter Grund. Warum muss diese Geschichte erzählt werden? Warum muss sie jetzt auch erzählt werden? Also eine gewisse Aktualität und einen übergeordneten Relevanz, die diese Geschichte haben muss. Kann auch nur für eine bestimmte Zielgruppe sein. Ne? Muss nicht irgendwie immer für die komplette Menschheit super spannend sein. Aber solange es zu meiner Zielgruppe, zum aktuellen Zeitpunkt passt, kann das einen Grund geben. Zweitens, wir brauchen einen, in Anführungszeichen, Held, einen Protagonisten oder eine Heldin natürlich, eine Protagonistin. Also wir gehen nochmal an das, was wir am Anfang hatten, das exemplarische Erzählen. Wir brauchen eine Identifikationsperson, weil wir versuchen in den meisten Fällen auch was Abstraktes runterzubrechen auf eine Ebene, die auf das Individuum guckt. Und das bietet natürlich auch eine viel größere Identifikationsfläche, eine Leinwand, wo ich meine eigenen Erfahrungen irgendwie drauf projizieren kann.
Ja.
Und ich fühle auch einfach irgendwie mehr mit, wenn ich diese eine Person habe, mit der ich das durchlebe, was diese Person eben erlebt hat.
Ja, aber ich finde irgendwie wichtig, dass man ihn nicht Held nennt. Ich weiß, das steht in unheimlich vielen Definitionen von Storytelling drin oder was braucht eine gute Story? Sie braucht einen Helden oder eine Heldin. Aber ich finde, sie braucht eine Protagonistin oder einen Protagonisten. Es muss eben kein Held sein, weil wir haben eben ja auch gesagt, es gibt viele Geschichten, wo der oder die Protagonistin eben auch scheitert, die eben auch nicht so gut ausgehen und trotzdem super wirksam sind als Methode in der Kommunikation. Und Helden führen uns automatisch wieder und Heldinnen auch zu diesem Thema Erfolgsstory und diesem ja, ewigen Drang, irgendwie Erfolgsstories erzählen zu müssen.
Ja, das knüpft ganz gut an das nächste an, weil da sind wir bei dem, wie wir eigentlich befunden haben, wichtigsten Punkt des der Geschichte. Wir brauchen einen Konflikt. Und hier würde ich gerne erstmal nochmal Petra Sommer erklären lassen, was sie damit meint.
Eine gute Story lebt davon, dass ich den Konflikt erzähle, nicht die Lösung. Und wenn ich ins Kino gehe, wenn ich einen Roman lese, ich schaue 100 Minuten Problem an und ich lese 1000 Seiten Problem und nicht 1000 Seiten Lösung. Und ich schaue auch nicht 100 Minuten Lösung an. Das ist langweilig. Wenn wir kommunizieren, und das glaube ich, muss man jedem Kunden nochmal vor Augen halten, dann kämpfen wir um die Aufmerksamkeit unseres Publikums, der Zielgruppe. Und die kriegen wir nicht mit glatten Sachen. Das geht nicht mehr. Das war vielleicht mal früher, wo ich dann irgendwelche tollen Models da irgendwo durchschweben oder auf dem Auto gesetzt habe. Das funktioniert aber heute alles nicht mehr. Ja. Und die Geschichten, die wir doch lieben, Sportler, die tolle Erfolge hinter sich haben. Wir wollen in diesen Geschichten den Schweiß und die Mühe und dass sie mit 3 Jahren schon ein Tennisrack in der Hand hatte und dass sie gefallen sind und dass es schwierig war. Das interessiert uns.
Recht hat sie.
Kann man eigentlich nicht besser sagen, gibt dem auch, finde ich, nicht sonderlich viel hinzuzufügen. Ja. Das Einzige, was ich noch wichtig fände, ist, dass man, wenn man jetzt erstmal an Konflikt denkt, also dass man auch häufig dann in dieses Muster verfällt, dann haben wir ein, wo wir wieder beim Held sind. Wir haben einen Held und wir haben einen Antagonist. So, also wir haben einen Held und einen Bösewicht. Aber das muss man natürlich irgendwie, kann man ganz breit denken. Also das, der Konflikt kann sich ja, muss sich nicht an einer Person entladen. Das kann die Umstände sein, das kann fehlende Zeit sein, das können irgendwie erschwerende Rahmenbedingungen sein. Also der Protagonist kann gegen was auch immer kämpfen, vielleicht auch gegen sich selbst, ne? Ja. Kann auch ein innerer Konflikt sein, also dass man diesen Konfliktbegriff einfach relativ breit fasst. Was mich da auch sehr inspiriert hat und zum Nachdenken angeregt hatte, war ein TED-Talk von dem Pixar-Mitarbeiter, Filmemacher Andrew Stanton. Wir hatten den auch, glaube ich, mal in einem unserer Newsletter drin. Der gilt auch so als Meister des Storytellings und hat eben so Geschichten produziert wie Findet Nemo, Toy Story, Wall-E. Und die haben damals, als sie die ersten von diesen animierten Filmen gemacht haben, bewusst gesagt, wir wollen nicht diese klassischen Disney-Elemente. Wir wollen nicht den Bösewicht. Wir wollen nicht die Liebesgeschichte erzählen. Sondern wir wollen irgendwie diese ganz klassischen Sachen weglassen und trotzdem zeigen, dass es geht. Und wenn man sich sowas wie Findet Nemo mal angeschaut hat oder Wall-E angeschaut hat, dann merkt man, Findet Nemo hat keinen Bösewicht. Ja. Und es ist trotzdem eine super Geschichte, die einen reinzieht. Ja. Also das fand ich auch nochmal ganz spannend, da zu gucken. Der Konflikt heißt nicht nur A gegen B oder so, sondern es ist irgendwie vielschichtiger. Deswegen ist auch so ein kleiner Tipp, den man in seinen Alltag, in seine Arbeit, in seinen Arbeitsalltag mitnehmen kann, finde ich immer, wenn man was vorbereitet, eine Geschichte vorbereitet, in ein Interview geht, immer im Hinterkopf fragen, dass man nachfragt, was waren die Herausforderungen, was war das Problem, was war das Schwierige, dass man wirklich diese Stolpersteine, diese wunden Punkte findet und dann da ruhig nochmal irgendwie echt sich ordentlich drauf reinbeißt und nochmal nachhakt, weil das sind die interessanten Stellen.
Hintergrund, Protagonist, Konflikt waren die ersten drei, der vierte.
Genau, Emotionalisierung. Emotionalisierung nicht, darf man nicht verwechseln, geht nicht darum, dass ich jetzt besonders viele Adjektive, blumige Adjektive in meine Geschichte reinpacke. Und mich da in Details verrenne, was die Sprache angeht, sondern da geht es wirklich einfach nur darum, dass die Geschichte emotional ist. Ja. Dass du den Protagonisten lebendig werden lässt, dass du seine Motivation klar und deutlich werden lässt. Ja. Das emotionalisiert.
Der Mensch im Mittelpunkt irgendwie, das macht interne Kommunikation auch oft falsch, dass sie irgendwie das Projekt oder den Prozess in den Mittelpunkt stellt oder das Produkt, aber eben nicht den Menschen.
Genau. Und fünfter, letzter Punkt ist der, Petra Sammer hat es Weitererzählfaktor genannt.
Ein wunderbares Wort.
Die Märchen hier, Gebrüder Grimm, werden seit 200 Jahren weitererzählt. Warum? Muss ja einen Grund haben. Es gibt Geschichten, die haben einfach Potenzial, dass sie weitererzählt werden. Und jedes Unternehmen, das ein Storytelling machen möchte, sollte es überlegen, ob die Geschichte so gut ist, dass sie jemand weitererzählt. Diese Viralität, die entsteht so aus drei Aspekten. Das eine ist Nachrichtenwert. Also habe ich so gute Infos in dieser Story, dass sie deswegen weitergereicht wird. Ganz wichtig. Das zweite ist, habe ich einen hohen Unterhaltungswert? Ist diese Geschichte lustig? Rührt sie zu Tränen? Und das dritte ist, das ist jetzt neu, jeder von uns hat Social-Media-Kanäle. Ist es eine Geschichte, mit der sich jemand anders profilieren kann. Also wenn er sie weiterreicht, dass er dann seinen eigenen Kanal aufwertet.
Das finde ich echt ein klasse Hinweis von Petra Sammer, diese drei Punkte, die sie am Ende genannt hat, weil das hilft mir nochmal, wenn eine Geschichte fertig geschrieben ist, ein Beitrag fertig geschrieben ist, nochmal zu checken, taugt die wirklich als das, was sie sein soll, als gutes Storytelling? Hat die einen echten Nachrichtenwert? Weil wir haben zwar eben gesagt, irgendwie diese Geschichten sind nicht dazu da, irgendwie um News zu vermitteln, aber trotzdem soll eine Geschichte ja
eine Relevanz
haben. Ne? Das ist ja wichtig, eine Substanz und eine Relevanz haben. Deswegen irgendwie hat sie einen echten Nachrichtenwert, hat sie zum Zweiten einen Unterhaltungswert und hat sie zum Dritten diese virale Kraft. Und das sind drei wunderbare Punkte, an denen ich irgendwie jeden Text irgendwie checken kann. Finde ich klasse. Ich glaube, sie hat es, glaube ich, in allen Punkten versteckt sich das so ein bisschen, aber ich würde es gerne als einen Begriff nochmal rausziehen, was beim Storytelling wichtig ist, und das ist der Begriff der Dramaturgie, wo es vor allen Dingen auch um das Thema Spannung geht. Sie sagte das ja, es bringt nichts, die Lösung schon im zweiten Absatz zu erzählen, dann ist die ganze Geschichte schon früh erzählt. Es geht auch nicht darum, 90% der Geschichte der Lösung und nur 10% dem Problem zu widmen, sondern eben umgekehrt. Also ich muss einen Spannungsbogen aufbauen. Das ist für eine Dramaturgie sehr wichtig. Und Dramaturgie lebt zum Beispiel auch oft von einem Cliffhanger, wie bei Ihnen am Anfang dieses Podcasts schon mit reingebracht haben. Es geht gleich noch um Fußball und um Uwe Seeler. Ich sag's nochmal.
Cliffhanger nochmal zwischenzeitlich erwähnen. Genau. Was ich da in dem Zusammenhang auch wichtig finde für so Spannung ist, bewusst Lücken lassen für Imagination. Ne? Das kennt man ja auch so aus immer bestes Beispiel Horrorfilme. Ja. Nicht alles zeigen, das ist langweilig, sondern den Leuten die Bilder, also die dann anregen, sich zu denken, was da passieren könnte. Also, dass man nicht alles direkt erzählt, sondern dass man bewusst auch genau an den richtigen Stellen die Imagination der Zuhörerinnen, Leserinnen benutzt. Und da muss ich auch noch mal kurz ein kleines Beispiel von Andrew Stanton bringen, weil ich das einfach so, also das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Und ich finde es so gut und genial gemacht bei Wall-E, Du hast ihn inzwischen mal geguckt, hoffe ich?
Nein, immer noch nicht.
Ich habe ihn nämlich schon mehrfach Lutz empfohlen.
Ich weiß.
Aber für alle, die ihn nicht kennen, es geht um einen kleinen Roboter, der als, also alle Menschen haben den Planet Erde verlassen, weil wir ihn komplett zerstört haben und der kleine Roboter ist übrig und soll jetzt aufräumen für die Menschheit. Und der Film sind mindestens 90 Minuten und es wird nicht geredet, es wird nicht ein Wort gesagt. Und Andrew Stanton sagt, das war bewusst so, dass sie sich das Ziel gesetzt haben, wir wollen eine Geschichte erzählen, ohne Worte zu benutzen. Und es funktioniert perfekt. Also man ist so von Anfang bis Ende in dieser Geschichte drin. Man fühlt alles, man versteht auch alles, ohne dass man ein Wort dafür braucht. Also ich meine, Stummfilme früher haben ja auch funktioniert. Und das ist genau dieses, also das ist jetzt eine sehr große Lücke. Es muss nicht immer so eine große Lücke sein, dass man jetzt keine Wörter mehr benutzt. Aber das lässt sich auch im Kleinen.
Jetzt hast du es mir doch wieder schmackhaft gemacht, Caro. Ich verspreche, bis zum nächsten Podcast habe ich es gesehen. Frag mich dann wieder, denk dran. Ja, Dramaturgie, um das nochmal abzuschließen, klares Anfang, klares Ende, braucht eine Geschichte, einen Handlungsbogen schließen. Oftmals nimmt das Ende auch nochmal den Anfang auf. Das gehört auch zum Thema Dramaturgie. Und das liegt mir echt am Herzen. Wir neigen oft in der Unternehmenskommunikation dazu, Dramaturgie zu verwechseln mit Chronologie. Ich muss Geschichten nicht immer von Anfang nach bis Ende erzählen. Guckt einfach mal irgendwie Tatort und es gibt so viele Folgen irgendwie, wo in den ersten 5 Minuten schon klar ist, wer der Mörder ist. Aber dann wird die Geschichte halt irgendwie von hinten erzählt und sie ist trotzdem irgendwie super spannend. Also Dramaturgie und Chronologie sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Man kann auch mal wunderbar mit Rückblenden arbeiten, überhaupt aus der Zeit fallen. Ja, über das Thema Happy End und nicht immer nur Heldengeschichten haben wir ja schon gesprochen. Manchmal sind die stärkeren Geschichten die auch mit einem Scheitern enden irgendwie. Wenn ich zum Beispiel das Thema Fehlerkultur im Unternehmen habe, haben wir ja auch schon im Podcast drüber gesprochen irgendwie, dann bringt es nichts, immer nur Heldengeschichten zu erzählen. Ja, und zuletzt vielleicht noch zwei Punkte noch. Einmal das Thema Storytelling kann man natürlich auch lernen. Also nicht jeder kann das ja das von Natur aus. Und es hilft, sich ganz bewusst Filme, wie du gerade beschrieben hast, Wall-E oder andere, oder Bücher oder Podcasts oder was auch immer, sich anzuhören, zu lesen, anzugucken und bewusst zu gucken, wie wird hier eigentlich diese Geschichte aufgebaut und wie wird die eigentlich erzählt? Wie wird hier mit diesem Protagonisten umgegangen? Wie wird der dem Publikum vorgestellt? Wie wird sein Konflikt irgendwie dargestellt und wie löst er sich? Also dass man bewusst solche Medien mal zwischendurch konsumiert und guckt, wie wird dieser Plot hier aufgebaut? Wie entsteht die Spannung? Da kann man
die Elemente auch versucht wiederzufinden,
ja,
die wir
genau,
jetzt eben so definiert
genau,
haben.
Genau, da kann man echt viel draus lernen. Ja, und der letzte Punkt, den ich hier noch loswerden wollte, ist der, den wir auch schon mantramäßig, glaube ich, in vielen unserer Folgen genannt haben. Das ist das Thema Bild und Bilder. Zum 31. Mal. Es wird viel zu wenig Zeit und Geld investiert darin, unsere Geschichten, die wir im Unternehmen finden, auch gut zu bebildern. Wir müssen unsere Geschichten auch mittlerweile vermarkten über soziale Medien. Irgendwie das funktioniert viel besser über das Bild als über das Wort. Ich brauche Bewegtbild, um meine Geschichten und meine Botschaften irgendwie zu vermarkten. Wir haben eben von Reden gesprochen. Wenn ich Storytelling in der Rede benutze, irgendwie ist das viel stärker, wenn ich hinter mir eine große Leinwand habe, auf der tolle, eindrückliche Bilder laufen, PowerPoint-Präsentationen, die ich mit starken Bildern untermalen kann. Super wichtig, gute Geschichten auch gut zu bebildern, dann wirken die nochmal so gut.
Oder im Zweifel werden sie eben erst gar nicht gelesen, wenn man sie nicht oder nicht
genau,
angeschaut.
Genau, genau. Im negativen Fall werden sie eben gar nicht gelesen, wenn ich es gar nicht schaffe, sie anzuteasern. Und damit sind wir, glaube ich, schon fast bei unseren Learnings, Caro, oder?
Damit sind wir meiner Meinung nach nicht nur fast, sondern wirklich direkt bei den Learnings. Ja, genau. Und was sind unsere 5 Learnings, die wir mitnehmen? Zum einen, Storytelling ist nur ein Tool von vielen Toolen im Werkzeugkasten der internen Kommunikation. Wir sollten es nicht inflationär benutzen. Wir sollten gucken, dass wir uns genau überlegen, wann man es einsetzt, wann man es wie einsetzt, was ist meine Zielgruppe, hat es eine Relevanz gerade, ist das Thema an sich vielleicht schon emotional genug und muss gar nicht mehr emotional aufgeladen werden, oder muss es eine Botschaft sein, die wir kommunizieren, die sehr klar ist? Dann überlege ich mir vielleicht auch nochmal, ob Storytelling der richtige Weg ist. Umgekehrt aber auch wirklich einfach mal denken, naja, vielleicht haben wir das jetzt immer sehr nüchtern kommuniziert, vielleicht ist es auch mal Zeit, ein schönes neues Tool zu benutzen. Genau, umgekehrt. Zweites, man muss sich bewusst sein, es braucht die richtigen Protagonisten mit den richtigen Geschichten, und die müssen auch bereit sein, sich zu öffnen, über die negativen Erfahrungen zu sprechen, über die Probleme und Hindernisse zu sprechen, weil sonst ist es nicht authentisch. aber ist eben nun mal einfach so. Und diese Menschen zu finden, braucht Zeit und Ressourcen. Manchmal finden die Menschen einen auch selbst. Dann muss man ein bisschen aufmerksam sein, dass man dann die richtige Geschichte, dass man sie nicht verpasst, wenn sie an einem vorbeiläuft. Aber sich immer klar sein, wir müssen da Zeit und Ressourcen investieren, damit wir es wirklich gut machen können. Drittens, wir brauchen den Konflikt. Hängt mit dem zweiten Punkt zusammen. Also keine Scheu zeigen. Wie hat es Frau Sommer gesagt? Schweiß, Schmerz und Tränen.
Ja.
Das Scheiterns zu zeigen. Glatte Geschichten ziehen niemanden wirklich mit. Erfolgsformel: 90% Problem, 10% Lösung. Viertens, Vorsicht bei Heldengeschichten mit Happy End. Brauche ich, glaube ich, nicht nochmal auszuführen. Und fünftens, ganz bewusst selber Geschichten anhören, lesen, anschauen, als Inspirationsquelle nutzen. Man schärft damit so ein bisschen sein Gefühl für das Handwerk. Man kann da viel mitnehmen und nochmal in ganz andere Richtungen denken, weil so ein Storytelling gibt einem natürlich auch total schön die Möglichkeit, kreativ zu sein, mal um die Ecke zu denken, anders zu denken und einen neuen Blickwinkel auf Themen zu schaffen.
Ja. Das genau.
Kann man nutzen.
Was fehlt jetzt noch? Der Cliffhanger.
Ja, was ist denn jetzt passiert?
Ja, was ist passiert? Also ja, der Podcast wäre ja kein guter Podcast über Storytelling, wenn wir nicht auch schöne Beispiele hätten. Die Caro hat schon ein schönes Beispiel genannt, Wall-E und andere Pixar-Produktionen. Und ich habe auch echt ein super, super Beispiel für Storytelling. Die Fußballfreunde und viele andere unter euch wissen es irgendwie, dass Uwe Seeler kürzlich gestorben ist. Einer der größten Fußballer, den dieses Land jemals je hervorgebracht hat. Ganz traurige Geschichte, war eine Idol in Hamburg und für den HSV, seinem Verein immer treu geblieben. Und ja, er ist verstorben und es hat kürzlich eine Trauerfeier stattgefunden im Volksparkstadion. Da waren irgendwie knapp 5000 Menschen da, viele Prominente. Und der Kabarettist oder Komiker Olli Dittrich, der ist von der Familie gebeten worden, die Haupttrauerrede bei diesem Festakt oder Trauerakt zu halten. Der war ja super gerührt, dass er das machen sollte. Er ist ein Freund der Familie, war sehr aufgeregt, hatte weiche Knie, diese Rede zu halten. Und diese Rede, die Olli Dittrich gehalten hat, die dauerte irgendwie 11 Minuten. Die kann man sich im Internet angucken. Wir packen die auch nochmal in unsere Shownotes rein. Die ist ein Paradebeispiel für Storytelling, weil Olli Dittrich erzählt seine persönliche Geschichte mit Uwe Seeler, wie er mit Uwe Seeler aufgewachsen ist. Olli Dittrich hat früher auf den Bolzplätzen in Hamburg in Langenhorn, oder ich glaube, es war Langenhorn, irgendwie Fußball gespielt. Dann haben die Jungs halt immer gegeneinander gespielt, dann wurden Mannschaften gewählt. Jeder Junge sagte immer irgendwie, ich bin Charlie Dörfel oder ich bin Franz Beckenbauer. Olli Dittrich sagte immer, ich bin Uwe Seeler. Also ich kenne das auch noch aus meiner eigenen Jugend. Wir waren immer irgendwer. Und das wurde
warst
auch
du denn?
Ich wollte immer Franz Beckenbauer sein. Ich war auch sehr großkotzig auf dem Fußballplatz. Ich weiß aber auch nicht, ob Olli Dittrich wirklich Uwe Seeler das Wasser reichen konnte. Ich glaube nicht. Wir haben uns halt immer die Besten rausgesucht. Es gab auch welche, die wollten.
Ist ja gut, wenn man ambitioniert ist.
Ja, genau. Naja, er wollte immer Uwe Seeler sein, oder er war immer Uwe Seeler. Er brauchte natürlich auch unbedingt die Adidas Uwe Seeler Schuhe, da erzählt er sehr eindrücklich von. Also er erzählt seine persönliche, sehr, sehr emotionale Geschichte über Uwe Seeler und mit Uwe Seeler. Ich glaube, die wurde dann im Laufe seines Lebens auch noch viel, viel emotionaler, als er Uwe Seeler dann persönlich kennengelernt hatte und auch ein persönlicher Freund von ihm wurde. Es ist eben keine Trauerrede, sondern es ist einfach eine schöne Geschichte. Es ist als Rede ein wunderbares Beispiel, wie ich das Werkzeug Storytelling benutze. Es ist aber auch in sich einfach eine super Geschichte, die Olli Dietrich da erzählt. Und ich kann das jedem nur ans Herzen legen. Besser kann man Emotionen in eine Geschichte nicht verpacken, selbst über Emotionen sprechen und auch Emotionen im Publikum hervorrufen. Das ist wirklich großes Kino.
Ja, dann gibt es eigentlich nur noch die unsere klassischen Endpunkte zu nennen, nämlich, dass wir uns freuen, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst, dass wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns abonniert. Wir haben die 5 Tipps, die 5 Learnings für euch nochmal in unserem Blog zusammengetragen, im ZE-Magazin, auf unserer Homepage. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Ja, wir freuen uns und wünschen euch viele gute Geschichten. Bis dann. Ciao.